Also der Begriff Paradox ist ja so ein schöner Begriff, weil er die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Insofern hat er ja ein Stück weit seine Berechtigung.
Herzlich willkommen zum Podcast Glückliche Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Walke, begrüße dich zu einer neuen Folge. Die heutige Folge dreht sich um Mediation und genauer genommen hoffe ich ein bisschen das Thema zu erhellen, Mediationsparadox, das schon alt ist und auch schon gut ausformuliert, aber zu dem es neue Erkenntnisse geben soll. Und das haben wir einer Professorin aus Österreich zu verdanken. Ich begrüße hier im Podcaststudio Frau Professorin Emma Meyerhofer. Hallo, Frau Meyerhofer.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ebenso freue ich mich, dass Sie zugesagt haben, jetzt wo auch die Studie in Teilen veröffentlicht ist jedenfalls und auch schon die Fachaufsätze allerorts raussprudeln und unterschiedlichste Themen, die Mediatoren auch betreffen, dann ja veröffentlicht sind. Ich habe Sie ja angefragt wegen dem Mediationsparadox, da kommt ihr auch bestimmt gleich hin. Zunächst aber mal zu Ihnen. Es war, wenn ich das richtig recherchiert habe, nicht der Fokus Ihrer Arbeit, sondern ein Beiwerk, das sich ergeben hat. In welchem Kontext sind denn dort Daten entstanden?
Ja, genau. Also das Mediationsparadox in dem Sinn war keine dezidierte Fragestellung. Allerdings hat unsere Studie doch sehr, sehr viele empirische, also auch gut abgesicherte empirische Daten geliefert, die auch Antworten darauf geben. Und darauf gehe ich dann auch in unterschiedlichen Aspekten oder in unterschiedlichen Dimensionen ein. Ganz grundsätzlich war diese Studie, die von Anfang 23 bis September 25 umgesetzt worden ist, also über gut 2,5 Jahre, darauf ausgerichtet oder hatte die Zielsetzung, dass wir erstmals für Österreich Mediation umfassender nicht nur vermessen haben, also quantitativ, sondern auch mit qualitativen Fallstudien ergründen wollten. Also wir wollten Erkenntnisse zur Anwendungspraxis, Qualität und Wirksamkeit zunächst außergerichtlicher Mediation gemäß Zivilrechtsmediationsgesetz in Österreich gewinnen, aber auch zum Wechselverhältnis zwischen Mediation und Gerichtsbarkeit und auch die aktuellen Strukturen des Berufs- und Tätigkeitsfeldes haben uns interessiert und haben wir mit erhoben.
Mediatoren waren sozusagen schon die Fokusgruppe, die die Forschungsfragen im Blick hatten. Es ging sozusagen um das Arbeitsfeld, die Arbeitsumstände von Mediatoren, speziell österreichische Mediatoren, das war das Einzugsgebiet.
Speziell österreichische Mediatorinnen, allerdings nicht nur Mediatorinnen. Die Studie, wir hatten einen methodenpluralen Forschungsansatz. Sie hat auch, und das halte ich auch für einen besonderen wichtigen Teil unserer Studie, eine repräsentative Bevölkerungsbefragung umfasst.
Zielgruppe sozusagen von Mediatoren.
Genau, so ist es. Und zwar tatsächlich ganz breit eine kontrollierte Zufallsstichprobe von 1724 Personen schlussendlich, die ausreichend vollständig geantwortet hatten. Das war eine Mischerhebung aus Telefoninterviews und Online-Befragung, 2/3 zu 1/3, wie das zu diesem Zeitpunkt der Erhebung gerade das State of the Art war, um möglichst breit und vielfältig zu erreichen. Und wir sind da auch in fast allen wesentlichen Dimensionen, sei das Alter, Geschlecht, Bildung, Einkommen, Regionen in Österreich und so weiter, repräsentativ. Wir sind es nicht bei Personen mit Migrationsgeschichte. Die sind allgemein schwer erreichbar. Da hätte es sehr, sehr spezielle Anstrengungen gebraucht. Die hatten wir nicht dabei. Also da möchte ich zu Bedenken geben, da fehlt uns Wissen. Ansonsten sind wir da richtig gut aufgestellt mit dieser repräsentativen Bevölkerungsbefragung. Wir haben ansonsten versucht, so gut wie alle Mediatorinnen und Mediatoren zu erreichen. Über die Liste eingetragener Mediatorinnen einerseits, über den größte Berufsvereinigung, den Bundesverband Mediation, über im österreichischen Netzwerk Mediation zusammengefasste Mediatorinnen, aber auch über im Internet noch auf diversen Portalen zugängliche Personen. Und wir haben auch Richterinnen und Richter in Österreich, also außerhalb des Strafrechts, aber ansonsten möglichst alle versucht zu erreichen. Das hat uns das Justizministerium unterstützt dabei.
Das heißt, auch in Österreich, vielleicht zur Nachfrage konkretisierend, auch in Österreich sind alle Verfahrensarten, alle Rechtswege mittlerweile mit Mediationsanforderungen gepflastert. Eine Verpflichtung sozusagen zur außergerichtlicher Klärung Ist es vorgeschaltet oder gehen Sie davon aus, dass jeder Gerichtsweg schon auch mit Mediation zu tun haben?
Potenziell könnte sicher nicht jeder als Exekutionsrecht oder Insolvenzrecht, werden vermutlich völlig irrelevant sein. Das Strafrecht ist woanders geordnet, nämlich im Tatausgleich, also das, was in,
das ist, glaube ich, Österreich der Atal, ja.
Deutschland, ja. Genau. Täter-Opfer-Ausgleich, die haben wir dezidiert ausgeschlossen. Ansonsten ist es aber so, dass in Österreich, da nehme ich gleich ein Ergebnis vorweg, also ich kann Ihnen jetzt die Praxis berichten, die rechtliche Situation, das können andere besser, aber es ist keinesfalls gut, besonders gut verankert in den Verfahrensgesetzen, auch nicht nur in einzelnen materiellen Rechten. Es ist so, dass Gerichte nur in seltenen Fällen auf Mediation aufmerksam machen. Mhm.
Okay. Und auch keine Zulässigkeitsvoraussetzung, um zu Gericht zu kommen?
Nein, überhaupt nicht. Mit Ausnahme weniger Bereiche, nämlich insbesondere Nachbarschaftsstreitigkeiten, ist ein glücklicher Einigungsversuch notwendig.
Im Ganzen, das sind ganz valide Zahlen und darauf kann man jetzt auch wirklich Schlussfolgerungen und Erkenntnisse stoßen. Also das ist bei mir angekommen, bei dem, was Sie aufgefahren haben für diese Studie, die über 2,5 Jahre lief.
Genau, also im Wesentlichen ja. Natürlich reflektieren wir ständig die Reichweite der Aussagen, die wir treffen können.
Vielleicht noch so ein, zwei Erläuterungen zu dem Kontext. Also Sie sind Sozialwissenschaftlerin. Das Ganze ist am Institut für angewandte Rechts- und Kriminalsoziologie aufgesetzt worden.
Ja.
Und der eine oder andere vielleicht am Zuhören hier fragt sich schon, wie kommt es denn da zur Mediation? Also wieso haben Sie Mediation in den Fokus genommen, Frau Meyerhofer? Das ist doch ein Nischenprodukt.
Unser Institut beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit alternativen Formen der Konfliktlösung. Wir haben etwa schon in den 80er Jahren den damaligen außergerichtlichen Tatausgleich, das Modellprojekt, dann zunächst an Kindern, also an Jugendlichen mitbegleitet, mit Forschung, dann auch bei der Ausweitung auf Erwachsene. Wir beschäftigen uns mit Restorative Justice-Ansätzen, mit Nachbarschaftskonflikten. Also ich war da auch mal bei einer Studie dabei, da ging es um Konfliktvermittlung im Gemeindebau. Ich selbst habe auch immer wieder schon mal zu Mediation geforscht, etwa auch an einer Studie in Österreich beteiligt gewesen zu Wirtschaftsmediation, die 2004 durchgeführt worden ist. Da war ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin ein wenig mit dabei. Also insofern liegt es auch in der Tradition unseres Instituts, das schließt dann eine breite Tradition an. Ja. Also auch gerade läuft jetzt wieder im Strafrechtsbereich eine Studie, da geht es um Restorative Justice in allen Verfahrensstadien oder gerade auch, wenn Personen schon im Gefängnis sind.
Kommen wir mal zu den Inhalten. Was war denn für Sie, die eben über Jahre sich schon auch mit Mediation wissenschaftlich beschäftigt, die überraschende Erkenntnis? Gab es etwas, wo Sie wirklich aus den Daten nochmal völlig neue Perspektive gewonnen haben und sagen, das hätte ich nicht gedacht?
Da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken. Es gab einige überraschende, aber doch irgendwie auch spannende Ergebnisse. Mich hat erschüttert, also Schütter klingt jetzt recht stark, aber mich hat schon recht beschäftigt, wie prekär dieses Berufsfeld ist und wie wenig die Institutionalisierung gelungen ist, auch die Berufsfeld-Institutionalisierung. Und also dass wir, ich würde sagen, weniger stagnieren als eher Rückgänge wahrnehmen.
Und das wundert mich auch wiederum, weil das ja in Österreich ja doch noch mal stärker gesetzlich institutionalisiert wurde als
früher
in Deutschland. Ist es heute nicht mehr so, dass die Mediatoren unmittelbar beim Ministerium gelistet sind?
Sie können gelistet sein und viele sind das auch in der sogenannten Liste eingetragener Mediatorinnen und Mediatoren. Da muss man auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen, als Qualitätssiegel gewissermaßen. Es dürften ungefähr 90%, also zumindest sind in unserer Stichprobe 90%, und wir haben dann verglichen, auch bei den Mitgliedern des österreichischen Bundesverband Mediation sind 90% gelistet. Also dürfte das ungefähr hinkommen für die zumindest gelegentlich aktiv sind oder noch ein gesteigertes Interesse an Mediation haben. Es dürfte aber doch auch recht beträchtliche Anzahl geben, die vielleicht mal eine Ausbildung gemacht hat, aber dann nie was weiter damit gemacht hat. Die haben auch wir nicht erreicht. Also wir haben auch vom Justizministerium anonymisiert die Listeneinträge seit Beginn der Listenführung bekommen und haben die ausgewertet und sehen da auch, wie das ganz stark auf weit über 4000 Eintragungen in den ersten Jahren gestiegen ist. Und derzeit sind wir so bei 1700, 1800 Einträge. Also auch hier spiegelt sich das wieder.
Okay, das heißt, das ist ein Rücklauf und über die gesamte personelle Bandbreite von ausgebildeten oder auch gelisteten Mediatoren können Sie aus den Daten sehen, das ist ein prekäres Arbeitsfeld.
Absolut. Also wir haben in unserer Befragung dann die Berufsgruppenbefragung der Mediatorinnen und Mediatoren, da haben wir 318 gültige Datensätze dann gewonnen und einbeziehen können. Und die dürfte auch wirklich auch für die Mediatorinnen und Mediatoren repräsentativ sein, mit Ausnahme derjenigen, die ganz weit weg mittlerweile davon sind. Ja. Die haben wir sicher weniger erreicht, der Inaktiven und der, die wirklich, die das auch als Zusatzqualifikation für ihren Hauptberuf, wo sie halt mediative Kompetenzen auch in der Steuerberatung, am Bau oder sonst irgendwo bauen.
Ja, Führungskraft oder so.
Genau, Führungskräfte ja auch. Die haben wir sicher weniger recht. Ansonsten, glaube ich, haben wir auch geprüft an ein paar Daten, sind wir ziemlich gut aufgestellt mit dieser Stichprobe. Und da sehen wir, dass ungefähr, also nur aus unserer Stichprobe nur 38% das regelmäßig machen, so knapp 36% machen es gelegentlich. Und das dürfte, also in der Hinsicht sind wir nicht repräsentativ, das dürfte noch deutlich zu hoch sein. Wir sehen auch, dass Mediation vergleichbar zu Deutschland vorrangig eine Nebentätigkeit darstellt oder ein ergänzendes Leistungsangebot im jeweiligen beruflichen Tätigkeitsspektrum. Also etwa wenn ich auch Coaching, Supervision, also im psychosozialen Beratungssetting anbiete. Oder, da ist es auch oft, beim Unternehmensberaterinnen. Und wir sehen auch, dass kaum jemand davon leben kann alleine. Also das ist natürlich ganz gravierend für die Entwicklung eines Berufsfeldes. Also hauptberuflich machen es nur ca. 13% unserer Stichprobe. Das heißt, das dürften wieder noch weniger sein bei allen, die mal eine Mediationsausbildung gemacht haben. Also deutlich weniger dort. Zugleich machen die meisten nur so zwischen 4 bis 8 Mediationen pro Jahr. Also auch sehr wenig in der Anzahl. Und ich glaube, davon leben beruflich, so da haben wir auch wohl Daten.
Und wenn es da welche gibt, dann haben Sie die in Ihrer Studie auf jeden Fall auch erfassen können. Ne? Das sind nicht dann derartige Ausreißer oder entfernt liegende, die gar nicht Zugang finden, sondern da können wir sagen, die Daten, die Sie da haben, das betrifft auch den gesamten Mediatoren-Personenkreis.
Genau, es ist nur eine Handvoll, die davon leben kann. Also es geht doch um 13 Personen oder irgend sowas, die wir in der Stichprobe haben. Und da dürften wir einen nicht unwesentlichen Teil erfasst haben. Es wird schon noch ein paar mehr geben. Wir sehen dann zudem auch noch ganz große Unterschiede in der Honorarhöhe. Und das hängt natürlich auch davon ab, ob ich es hauptberuflich mache oder nur als Nebentätigkeit. Und noch von vielen anderen Faktoren.
Wir haben es de facto also mit einem Produkt zu tun, das noch nicht selbst einen eigenen Beruf bildet, also im Sinne von, ich kann sagen, es gibt Mediatoren, die das tun und als Vollzeit-Mediatoren arbeiten, sondern es bleibt immer ein Produkt neben anderen.
Genau, also man könnte auch sagen, dass die kritische Masse nie entstanden ist, zumindest bis jetzt nicht entstanden ist in Österreich, wo ausreichend Systemvertrauen entstanden ist, also auch Vertrauen in dieses Angebot, wo es ausreichend bekannt ist, wo alle Menschen irgendwelche Leute kennen, die damit eine Erfahrung haben, wo es genug ausgewiesene, erfahrene Mediatorinnen und Mediatoren gibt, zu denen ich Zugang habe. Diese kritische Masse, die ist gewissermaßen bis jetzt nicht erreicht und es gerät auch gerade wieder eher in die andere Richtung.
Ja, und das wäre ein schöner Übergang zum Mediationsparadox, denn das, was Sie so beschreiben als kritische Masse, das klingt so nach dem Wunschtraum von einst, den Mediatoren hegten, weil sie, wie viele andere auch gedacht haben, klar, Konflikte stören die Konfliktparteien, die sind da genervt, die erzählen ihr ganzes Umfeld davon. Und es ist doch nichts naheliegender, als ein Lösungsangebot wahrzunehmen, dass Mediatoren dort mit ihrer Mediationsmethodik anbieten, dass sie das wahrnehmen. Aber sie tun's nicht, diese Konfliktparteien. Und ich weiß nicht, ob Sie das in Ihrer Studie auch haben. Mediatoren sind ja auch mal hin und wieder Konfliktparteien, die das Produkt kennen, die Leute kennen, aber auch das Produkt selbst nicht buchen. Haben Sie das auch mit untersuchen können?
Also ich habe das tatsächlich öfter bei qualitativen Gesprächen, gerade am Anfang auch in so Fokusgruppen gefragt. Auch bei mir ist dieser Eindruck entstanden, den Sie schildern, dass eher der geringere Teil Erfahrung damit hat, selbst als Mediant oder Mediantin. Ich habe interessanterweise bemerkt, es hat jetzt nicht unmittelbar, es hat mit der Studie zu tun, aber auch mit mir persönlich. Also ich selbst habe Mediationserfahrung als Mediantin in mehrfacher Weise. Mit unterschiedlichen Erfahrungen, muss ich auch dazu sagen. Und ich habe das dann am Anfang, also wenn ich mich den Mediatorinnen vorgestellt habe, ich habe das auch zum Teil gesagt. Oder tatsächlich auch bewusst gesagt.
Dass ich. Und da haben die große Augen gemacht, die Mediatoren.
Dass ich in verschiedener Weise schon Erfahrung also aus verschiedenen in verschiedenen Rollen mit der Mediation habe. Das, was ich interessant gefunden habe, bei manchen habe ich dann gemerkt, wie der Respekt steigt von mir, weil ich das zur Erfahrung habe.
Ja. Ich habe getraut mir das gar nicht, einer Sozialwissenschaftlerin, die qualitativ arbeitet, zu sagen, aber ich habe mal vor zwei Jahren auf LinkedIn eine kleine Umfrage unter dem Netzwerk gemacht. Da haben so auch 60 Mediatoren geantwortet, ne, wie viel Erfahrung sie mit Mediantendasein, mit Konflikten haben. Mhm. Ich bin davon ausgegangen einfach, ich habe das gar nicht abgeprüft, ob die auch noch Konflikte haben, diese ausgebildeten Mediatoren, sondern ich gehe einfach davon aus, dass sie das haben.
Ganz sicher.
Und es war auch so, es waren über 50%, die keine Erfahrung als Mediant haben. Das heißt, in ihren Konflikten nicht auf die Idee kommen oder sich nicht entschlossen haben, einen Mediator zu beauftragen.
Und natürlich gibt es ja auch viele Konflikte, wo Mediation nicht das richtige Mittel ist. Also diese Auffassung, dass Mediation so die bessere Alternative zum Gerichtsverfahren ist, die ist ja so pauschal nicht haltbar, würde ich mal sagen. Es kommt ganz drauf an, worum es geht, wie die Konstellation ist, welche Inhalte, Streitinhalte es geht, wie die Beziehungskonstellation ist und ob es eine um eine Rechtfrage primär geht und was auch immer.
Da wäre ich fast schon geneigt, wir machen einen kleinen Themenwechsel und unterhalten diesen Podcast jetzt als erfahrene Medianten, weil Sie sagen, Sie haben mehrere Mediationen mitgemacht. Ich habe auch schon mehrere mitgemacht.
Bleiben wir beim Paradox.
Kontexten. Und da können wir dann mal eine Episode machen, was Medianten von Mediatoren halten. Ja. Oder von Mediation.
Und welche Wut haben Sie dann auf?
Ich wechsle die Hüte immer.
Alles klar.
Frau Mayrhofer, dann lassen Sie uns zu diesem Paradox kommen. Ist das denn immer noch eins nach Ihrer Studie oder zerstören Sie diesen Status, dass die Mediation ein Paradox ist?
Also der Begriff Paradox ist ja so ein schöner Begriff, weil er die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Insofern hat er ja ein Stück weit seine Berechtigung, aber ich würde es weniger, also mit einer soliden Datenbasis, in soliden empirischen Basis weniger als Paradox beschreiben, sondern eher als halt ein komplexer Sachverhalt, ein komplexes Zusammenwirken verschiedener Faktoren, die zum Teil die Nachfrage erhöhen, aber auch viele Faktoren, und zwar verschiedene Faktoren auf ganz verschiedenen Ebenen, die Nachfrage bremsen oder sie überhaupt nicht entstehen lassen. Und dann erklärt sich diese niedrige Inanspruchnahme sehr gut oder ist sehr gut verständlich. Da haben wir auch tatsächlich sehr verschiedene Daten dazu gewonnen. Und ich meine, das trifft auf alle oder auf ganz, ganz viele soziale Sachverhalte zu. Es sind nicht triviale Systeme. Da wirkt immer Verschiedenes zusammen und je nachdem geht das dann auch anders aus. Wir haben es mit nichtlinearen, multikausalen und pfadabhängigen Entscheidungen zu tun, welche Konfliktlösung denn tatsächlich gewählt wird.
Das stimmt schon. Das Mediationsparadox hat einen Aufmerksamkeitsschimmer. Man guckt hin, vor allen Dingen als Mediator. Aber ich fand, es ist gut formuliert worden schon mal, dieses Paradox. Und das hat der Kollege Klaus Röhl deutlich gemacht. Er sagt, es ist ein preiswerteres, zügigeres und auch sondern auch nach allem, was bekannt ist, erfolgreiches Verfahren. Wenn es stattfindet, hat es eine hohe Prozentzahl von Abschlüssen, schwankt aber 80% plus minus kann man sagen. Und dennoch wird es nicht in der Form genutzt, wie es erwartet werden könnte, wenn man den Vergleichmaßstab Gerichtsverfahren nimmt.
Was die Frage preiswerteren Verfahrens betrifft, ist halt die Frage, was ist die Vergleichsfolie? Wenn ich ein Gerichtsverfahren hernehme, dann wird Mediation meistens, vielleicht nicht immer, es gibt auch Entscheidungen, die gehen wirklich ganz schnell und man braucht nicht mal einen rechtlicher Beistand dazu, aber mehrheitlich wird Mediation günstiger sein. Zügiger kommt auch sehr darauf an, je nachdem, wie lange es dauert, bis die erste Tagsatzung bei Gericht angesetzt ist, also wie lange es überhaupt dauert, bis das Verfahren losgeht. Aber ansonsten können manche Verfahren sind auch in 1-2 Tagsatzungen abgehandelt. Ja, das also kommt auch darauf an, aber kann mehrheitlich schneller sein. Mediationen dauern im Durchschnitt bei uns, das haben wir auch gesehen, haben wir auch erhoben. Im Durchschnitt dauern sie 3 Monate, das kann aber stark schwanken, aber die meisten sind zumindest innerhalb eines halben Jahres erledigt.
Mit Abstand sozusagen ist die Rechnung ja relativ einfach in der Theorie. Beim Gericht hat man 2 Anwälte und einen Richter mindestens zu bezahlen, bei einer Mediation 1 Mediator.
Oder auch 2, wenn es eine Mediation ist.
Oder wenn es eine Kombination ist, sind es 2. Ne? Und Richterkollegium oder ein Entscheidungsgremium hat man auch mehr. Also allein von den Honorarsätzen sozusagen. Ja. Und bei der Zeit, man findet einen Mediator und es hängt meistens von dem eigenen Kalender ab, weil man nicht wie bei Gericht terminiert wird, sondern man kann sich das selber zusammensuchen. Und bei Gericht hat man halt diese ganze anderen Gerichtsprozesse, die auch laufen, als Terminkonkurrenz da. So über den Daumen gepeilt, also kann man sagen, es ist schneller organisierbar als ein Gericht, weil es in der eigenen Hoheit ist und es ist insoweit preiswerter, weil man nur den Tagessatz für das Mediatorenteam zahlt.
Mehrheitlich ganz sicher, ja. Das erfolgreich können wir auch bestätigen, grundsätzlich unsere Daten. Also wir haben hier auch wirklich einmalige Daten, insofern ist auch von sehr hoher Qualität, weil wir die Mediationsfälle für diese Ergebnisse aus unserer repräsentativen Bevölkerungsbefragung herausgescreent haben. Wir haben aus diesen 1724 Personen hatten in Summe 81 Personen Mediationserfahrung. Und das haben wir sehr, sehr sorgfältig abgeklärt, auch ob sie überhaupt Mediation kennen, mit 3 verschiedenen Prüffragen und so, damit wir auch die rauskriegen, die Meditation meinen und die also rausfiltern.
Begriff mal gehört haben, aber eigentlich nicht wissen, was es ist.
Genau, und die rausfiltern, die vom Pfarrer irgendwie da versöhnt worden sind und die eigentlich in der Paartherapie waren und ähnliche Konstellationen haben wir da rausgefiltert und auch dann nochmal genau beschreiben lassen, diejenigen, die sich nicht ganz sicher waren, ob es Mediation tatsächlich ist, das sie gemacht haben, was es denn war und im Nachhinein nochmal, also qualitativ noch erfasst und dann nochmal
ausfiltert. Das ist recht aufwendig.
Das ist sehr aufwendig, das ist so, genau. Aber wir haben hier diese 21 Fälle, die tatsächlich als repräsentativ betrachtet werden können, die nicht über Mediatorinnen und so empfohlen worden sind. Und da sehen wir, dass die Hälfte sagt, ja, das Problem wurde durch die Mediation zur Gänze gelöst. Ein Drittel sagt teilweise. Also
da sind wir schon bei über 60%.
Teilweise, genau. 16%, glaube ich, sind es genau. Aber so ungefähr 16, glaube ich, sind es, die sagen, nein, wurde nicht gelöst, beziehungsweise kam zum Abbruch. Also das können wir bestätigen. Was wir allerdings nicht wissen, das ist, ob das für alle Menschen gelten würde, wenn sie zur Mediation gehen, wenn sie mit diesem Konfliktlösungsverfahren arbeiten müssen.
Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das wäre auch sofort meine These gewesen. Die größte Hürde und der wichtigste Filter ist der Einstieg in die Mediation. Und da werden schon die meisten rausgefiltert, die, wenn jetzt mit dem Wissen um den Erfolg viele sagen, na, dann mache ich das mal, dann würde diese Erfolgsquote auch sinken.
Genau, und wir haben eben dann höchstwahrscheinlich ein Positiv-Screening gewissermaßen von Menschen, die affiner solchen dialogorientierten Verfahren gegenüber sind. Wir haben auch gewisse Hinweise, dass jene Personen eher bereit sind, dieses Konfliktlösungsmittel anzudenken, die so mit so psychosozialen Beratungs- und Unterstützungsangeboten Erfahrung haben, die auch da eben auch spezifische Selbstreflexionskompetenzen schon gewinnen haben können und ähnliches. Und das verändert natürlich die Voraussetzungen.
Also die das Verfahren auch einfach sympathisch finden, weil es sie bestätigt in ihrer Kommunikationsorientierung, Emotionsfokussierung oder weil es auch einfach ihrer Tätigkeit entspricht, sagen, ja, so gehe ich Probleme an, also redend, sprechend, denkend, intellektuell, kognitiv.
Ja. Genau, oder die zumindest da gewisse Grundkompetenzen, die ja ein Stück weit notwendig sind oder zumindest förderlich sind, sagen wir mal so, gewinnen haben können, besser gewinnen haben können.
Und das würde mich zu dem zweiten Aspekt führen bei dem Mediationsparadox, dass die Idee, das ist ein Verfahren ganz niederschwellig und für die breite Bevölkerung, jeder kann seins einbringen und wird gehört und dass sozusagen, es gibt eigentlich keinen Ausschluss, nicht mal Kinder oder sonstige, sondern ist für alle da, ganz demokratisch, partizipativ, dass das die Daten auch nicht hergeben, sondern es ist eher etwas für, ja, schon sprachlich Geschulte, also Bildungswege spielen eine Rolle, die zur Mediation führen. Und dann vermutlich auch, das habe ich zumindest in einem Ihrer Aufsätze dazu gelesen, es ist eine Frage des Geldbeutels auch.
Auch, genau. Wenn ich ein paar dieser Faktoren ein bisschen beschreiben sollte, die dazu führen, dass die Nachfrage so gering bleibt, dann hat diese Unkenntnisthese, die ja Röhl doch weitgehend verwirft.
Und damit früher auf alleiniger Flur war, ne? Also der, den man ja dafür fast schon gescholten hat, weil das ja doch die einzige Erklärung für andere sein sollte, dass das nicht genutzt würde.
Also sie gewinnt ein bisschen an Bedeutung dadurch, weil wir sehen in Österreich, dass die Hälfte der Bevölkerung Mediation sicher nicht kennt oder mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht kennt, weil die Antworten völlig inkongruent sind und etwa Meditation dann in der, also wenn es um Definition geht, gewählt wurde oder ähnliches. Das heißt, nur die Hälfte kennt überhaupt Mediation, weiß um dieses Konfliktlösungsverfahren der erwachsenen Bevölkerung, muss man hinzufügen. Und da sehen wir, dass jene mit höherer Bildung, gerade Matur und darüber hinaus, also Abi und darüber hinaus, das signifikant öfter kennen. Und zwar auch tatsächlich relativ stark öfter. Also das macht einen großen Unterschied. Die Bildung, die Formalbildung macht einen großen Unterschied, ob Menschen dieses Verfahren überhaupt kennen oder nicht. Menschen mit geringerer Formalbildung haben hier also weniger Chancen. Schlicht und ergreifend allein dadurch, dass sie es nicht kennen. Alter spielt eine gewisse Rolle. Je älter Menschen sind, desto eher kennen sie es, aber nicht so groß wie die Bildung. Wenn es aber darum geht, um die Frage bei jenen, die sie überhaupt kennen und schon mal erwogen haben es circa 14% der österreichischen Bevölkerung, die wir befragt haben, repräsentativ. Wenn es darum geht, wer realisiert das überhaupt dann, das heißt, geht tatsächlich bei einem Konflikt in eine Mediation, dann sind wir erstens bei knapp 5% insgesamt. Und wir sehen, dann ist in unseren multivariaten Analysen, statistischen Analysen, dann ist nur mehr das Einkommen ein signifikanter Einflussfaktor. Das heißt, je weniger Einkommen Menschen haben, desto weniger, also signifikant weniger nutzen sie Mediation. Also sie nutzen es noch deutlich weniger.
Ja, dann würde man sozusagen sagen müssen, also es ist kein billiges Verfahren, sondern es ist eins, das man sich leisten können muss, sowohl sprachlich als auch finanziell. Ich mag dazu eine Überlegung noch oder eine These. Vielleicht ist sie nicht in der Studie drin, aber sie spielt bei dem Thema hier eine Rolle, um da irgendwie einen Henkel ranzubekommen. Alleine der Preis von Mediation und die Frage, kann ich mir das leisten, ist sicherlich also wichtig eine Erkenntnis. Okay, das können nur die sich's leisten können, die ein höheres Einkommen haben oder zumindest Vermögen. Aber es gehört eben auch dieser Aspekt dazu, dass das ein Investment ist, das scheitern kann. Man kriegt halt keine Garantie dafür, dass man den Konflikt löst, sondern man kriegt nur die Möglichkeit dafür, die eben auch noch von anderen Faktoren abhängt. Bei Gericht kriege ich ein Urteil und bei denen nicht. Inwieweit es einen Zusammenhang gibt, ob die Affinität von Menschen in so ein risikoreiches Investment zu leisten, auch eine Rolle spielt. Also eine Korrelation zu der Frage zum Beispiel, ob diese Menschen, ob es einen Zusammenhang gibt, zum Beispiel, ob sie Aktieninvestments tragen oder nicht.
Also das haben wir nicht erhoben.
Ja, das wäre mal eine schöne Untersuchung.
Ich weiß aber auch nicht, ob das die entscheidende Frage ist, denn das sind ja doch auch nicht so viele, die Aktieninvestments haben.
Richtig, deshalb, das wäre ja dann eine Schlussfolgerung. Ah, das würde erklären, dass es da vielleicht weniger sind auch.
Das, was wir aber sehen, ist, dass die Frage des Preises, ja, und ob das jetzt teuer ist oder nicht, und die Einschätzung, wird teuer, das wird nicht vor der Vergleichsfolie Gerichtsverfahren gezogen in der Regel.
Ja, das glaube ich. Selten, ja, und das ist sondern, bestätigt bei Ihnen, ne?
Genau. Das sehen wir in unseren Daten. Wir haben ja auch gefragt, wie Menschen ihre Konflikte, nämlich nicht so leicht zu lösende Konflikte, ja, die sie auch mit anderen Menschen oder Stellen haben, wie sie die üblicherweise lösen. Und da sehen wir, erwartbarerweise, dass so informell alltagsweltliche Formen der Konfliktlösung, also man spricht miteinander, versucht das, lässt sich vom sozialen Umfeld dabei helfen und ähnliches, dass das die absolut überwiegenden Formen der Konfliktlösung sind. Und auch gar nicht so selten wird einfach auch nichts getan. Ja, auch das ist, also Lumping heißt das in der Fachsprache, man tut nichts, aber vor allem ist es im Verhältnis oder mit der Vergleichsfolie informell alltagsweltliche Formen der Konfliktbearbeitung und die kosten in der Regel nichts.
Das würde heißen, dass sozusagen auch die Konfliktparteien, Mediatoren nicht in die professionelle Riege von Richtern oder Schiedsrichtern, Schiedsgerichten stellt, sondern das sind halt sozusagen nette Tritte, die aber Geld dafür haben wollen?
Das würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich würde nur meinen, dass ein Gerichtsverfahren, das wird in der Regel dann beschritten, wenn Leute das als alternativlos betrachten. Also ich habe keinen anderen Weg mehr als das. Okay. Also dann nimmt man gar nicht mehr wahr, dass man noch quasi Entscheidungsmöglichkeiten hat oder wenig war. Und wer sind die Türöffner zu Gerichtsverfahren? Das sind vor allem Anwältinnen und Anwälte. Ja. Also in der Regel geht man zuerst dorthin, bevor man zu Gericht geht. Das sehen wir auch. Die spielen auch bei Konflikten, die man nicht so leicht lösen kann, so hatten wir das formuliert, doch eine recht bedeutsame Rolle, nämlich ein gutes Drittel der Personen, die solche Konflikte nannte, hat da auch anwaltliche Informationen eingeholt oder Beratung gesucht oder sich sogar vertreten lassen. Die könnten dann ja auch den Weg in die Mediation aufzeigen, als einen möglichen. Und da sehen wir, und das ist in Deutschland nicht so anders, wie gerade auch eine aktuell erschienene oder kürzlich erschienene Studie zu Deutschland zeigt, da sehen wir, dass Anwältinnen und Anwälte Mediation kaum im Blick haben, bis gar nicht im Blick haben. Das heißt, die sind keine Gatekeeper. Also die halten die Stelle eigentlich oder die halten diesen Weg überwiegend verstellt.
Ja, beziehungsweise haben selber ihr Berufs Bild erweitert und arbeiten verstärkt außergerichtlich beratend, aber eben nicht abgebend in die Mediation oder machend als Mediatoren. Ein Aspekt, der ist mir bei dem, was ich jetzt dazu recherchieren konnte, noch nicht unter die Augen gekommen, den ich in der Praxis deshalb wichtig finde, weil ich ihn selbst auch erlebe, wenn ich in Organisationen tätig bin, wo Menschen als Mitarbeiter, als Vertragspartner in eine Mediation gebeten werden. Arbeitsplatzstreitigkeiten, Streitigkeiten in Vereinen, die dann als Organisation dieses Instrument befürworten, empfehlen, einkaufen und anbieten. Also wo die Initiierung der Mediation von höherer Stelle oder von organisationaler Stelle kommt. Und die Beteiligten dann dazu auch mehrheitlich Ja sagen als Nein, weil das höhere Konsequenzen mit sich tragen würde. Und diese, sage ich mal, organisationalen Strukturen, die da zur Mediation hinführen, zu solchen Mediationsgesprächen, spielten die in ihrer Studie eine Rolle? Oder haben das Beteiligte in ihren qualitativen Interviews angedeutet? Ich habe das mal gemacht, aber weil ich musste oder so, ne? Weil mein Chef gesagt hat, mach das mal. Hey du, der den Podcast gerade hört. Wir bringen jede Woche eine neue Folge in diesem Podcast. Auch dir zum Anhören und brauchen deine Unterstützung. Nimm dein Smartphone, hinterlass eine Sternebewertung und einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt und mach andere dadurch aufmerksam auf diesen Podcast hier. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Also ja, wir sehen das auch in den qualitativen Studien insbesondere. Wir haben, es waren dann schlussendlich 25 Fallrekonstruktionen durchgeführt. Zu den meisten haben wir auch Gespräche mit Medianinnen und Medianten führen können. Fast immer auch mit Mediatorin, Mediator, vereinzelt nur jeweils die eine oder andere Seite. Also doch durchaus auch hier breite Einblicke. Da sehen wir also dieses Prinzip der Freiwilligkeit, das wird ja einerseits sehr, sehr hoch gehalten und andererseits sieht man dann in der Praxis, na auch dort, wo formal Freiwilligkeit vorliegt, schaut es mit der Freiwilligkeit dann einzelner Parteien gar nicht so rosig aus, weil da doch auch erheblicher Druck durch eine aus welchen Gründen auch immer definitionsmächtige Stelle oder Person vorhanden war. Sowohl privat als auch beruflich übrigens. Ja, auch im privaten Bereich haben wir solche Konstellationen. Oder auch in dieser Schnittmenge von beiden. Also ich erinnere mich gerade an ein Beispiel, einen Familienbetrieb, wo wir mit zwei Mediandienern, mit Mediandien Gespräch geführt haben, nicht aber mit den, also nicht, es waren vier involviert. Und da hat der Vater oder auch der Seniorchef nur deshalb diesem Verfahren zugestimmt, weil klar war, sein Sohn oder ihm auch klar gemacht wurde von seinem Sohn, du, ich gehe weg, ja, ich führe diesen Betrieb nicht weiter. Und dieses Interesse, den Betrieb zu halten, war so groß, dass der dann damit reingegangen ist. Also da, das ist ein massives
Problem. Da entwickelt sich Freiwilligkeit auch aus Unlust heraus.
Genau, genau. Und der hat auch, also das, ich möchte diese Daten nochmal weiter auswerten, gerade was Machtmechanismen in der Mediation betrifft und auch der Umgang mit solchen Machtverhältnissen in Mediation. Und der hat dann sich auch etliche Federn lassen müssen in dieser Mediation. So ist doch recht breit durchgeschimmert. Aber er hat auch was gewonnen, sein Sohn ist geblieben.
Also das teile ich. Also auch viele Trennungsmediationen kommen zustande, weil glücklicherweise Menschen im Umfeld sagen, so geht's nicht. Also das müsst ihr anders angehen. Ihr habt Kinder, ihr könnt euch nicht hier einen Rosenkrieg leisten. Oder wo selbst die Kinder auch sagen, also benehmt euch, geht dorthin, statt das so zu machen. Und
oder auch Richter und Richterinnen das sehr dringend empfehlen und dann überlegen sich oder aus dem Jugendamt entscheidungsmächtige Personen und dann ist ein großer Druck da.
Ja, ja. Und ich glaube, da ist der Begriff Freiwilligkeit in seiner juristischen Terminologie anders und im Alltag irreführend, weil natürlich keiner freien Willens oder gerne in eine Mediation geht.
Ja.
Also, aber vielleicht ein paar Einzelne. Bin ich gespannt, also noch auch, ne, auf den Teil, den Sie da noch rausfiltern werden, weil das schon interessant ist, auch wo wir da überall Macht negativ markieren, also wir Mediatoren auch, und wo Macht, ach so, das ist ja manchmal notwendig und schön und gut, ne? Das ist ein interessanter Punkt.
Also was ich auch für ein sehr wesentliches Element dafür halte, dass die Nachfrage so gering ist, würde ich gerne noch rausgreifen, nämlich Mediation ist in mehrfacher Hinsicht ein sehr voraussetzungsvolles Verfahren.
Ja. Ja, da treffen Sie ganz offene Ohren bei mir. Ich sage immer, das ist eine Zumutung.
Genau, das auch. Und es ist schon mal im Zugang. Deshalb ist so irre schwierig, weil beide oder alle zentralen Konfliktbeteiligten bereit sein müssen dazu. Und das sehen wir tatsächlich in unseren quantitativen Daten auch. Daran scheitert es besonders oft.
Ja. Also das ist macht das Zeitfenster, wo alle Ja sagen ist.
Genau, das macht es so schwierig. Also bei denen, die zwar Mediation überlegt haben, aber dann nicht realisiert haben, das waren nämlich 2/3 derjenigen, die Mediation überlegt haben. 240 haben Mediation überlegt und nur 81 haben es realisiert.
240 haben es überlegt im Laufe der
1724, genau.
Und von den 240 kommen dann nur 81 in eine Mediation, also schaffen es zur Mediation.
Genau. Und wir haben uns jetzt gerade in Zusatzauswertungen nach angeschaut, wann ist das wahrscheinlicher und wann weniger wahrscheinlich. Aber wir haben auch diejenigen, die das nicht realisiert haben, gefragt, aus welchen Gründen. Und ganz oft kam es nicht zustande, weil entweder die Person selber dann nicht bereit war oder die andere. Also das ist das Häufigste. Da möchte ich auch vielleicht auf Moritz Bahnrecht, heißt er, verweisen in seiner tollen Arbeit, ja. Understanding the Market for Justice. Da bringt er dieses Problem auf so eine tolle, pointierte englische Formulierung, nämlich das Problem, eine ausreichende Nachfrage zu generieren. Selling services to enemies. Das ist das zentrale Problem. Die Konfliktlösung muss ex post in der Regel gefunden werden. Also wenn der Konflikt schon eingetreten ist, wenn die Kommunikation schon ziemlich ruiniert ist, wenn schon hohe psychische und auch strukturelle Barrieren bestehen, ja, sich auf ein konsensorientiertes Verfahren einzulassen, dann mit so einem Verfahren ranzugehen, mit so einem Angebot ranzugehen, ist sehr, sehr schwierig. Und das sehen wir, und das finde ich auch ganz toll, in unserer Studie nämlich auch, wir haben auch erhoben, wie die Personen die Mediation überlegt haben, darauf aufmerksam geworden ist, was der Impuls war, warum sie überhaupt auf Mediation gekommen sind. Und da sehen wir, dass immerhin 10% davon, also es sind 24 Personen dann, das deshalb gemacht haben, weil sie eine Mediationsklausel hatten in ihrem Vertrag. Also das ist nicht ex post, sondern ex ante. Vor Eintreten eines Konflikts wird vereinbart.
Ein Odysseus-Pakt.
Wir sehen zugleich, bei denen ist es nicht ein Drittel, das dann tatsächlich in die Mediation geht, sondern es sind 3/4 dieser Personen. Das heißt, Mediationsklauseln, das kann man nur schwer empfehlen, wenn die Basis auf einer rechtlichen Basis ist oder auf einer vertraglichen Basis ist, sind äußerst wirksam.
Von den 24, die in Mediation waren, hatten 10 eine Mediationsklausel.
Von in Summe 240 Personen, die Mediation überlegt haben, haben 24 dies aufgrund einer Mediationsklausel getan. Und davon sind dann 20, 18, 19 oder sowas in die Mediation gegangen.
Und die Vermutung, oder wenn Sie es auch alle anderen von den 1700, die hatten wahrscheinlich gar keine Mediationsklausel.
Das wissen wir nicht. Also wir haben dann immer so kaskadisch runtergefragt,
Tatsächlich fühle ich mich sehr bestätigt. Ich glaube, diese Zubringerstraßen, diese Strukturen, die vor dem Konflikt schon gebaut worden sein müssen, entweder in Form eines solchen Odysseus-Paktes, nenne ich das dann immer, bevor man die Sinne verliert, hat man sich schon gebunden, dass das wirkt. Und wenn andere sagen, auf die man hört oder hören muss, mach das, das ist eine gute Idee, auch wenn du keine Lust hast, aber mach das so, dass das wirkt. Und das ist das zu wenig. Also, dass da passiert tatsächlich zu wenig. Und das ist schon auch ein Paradox, finde ich. Die Staaten, die EU haben ja wirklich viel Geld in die Hand genommen, haben Gesetze geschaffen, haben Strukturen geschaffen und haben aber immer wiederum auch dieses, also nicht überall, aber sehr häufig diese Freiwilligkeit mit Lust und Laune definiert. Und da hat man natürlich keinen Bock, wenn man im Konflikt ist mit jemandem, den man nur wirklich gerade kennengelernt hat von seiner schlimmsten Seite, in risikoreiches Gesprächsverfahren zu setzen.
Noch ein wirklich anstrengendes, das muss ich auch nochmal betonen, diese eigenverantwortliche Lösungsfindung mit dieser Konfliktpartei, mit der ich gerade in einem schwerwiegenden Konflikt bin, sonst überlege ich das ja nicht mal, auch fehlende Bereitschaft, sich mit diesen Konflikten auch richtig in die Tiefe gehend auseinanderzusetzen. Das ist ja auch unangenehm. Also das wird auch wirklich oft als Hürde genannt, auch von Mediatorinnen und Mediatoren, von fast allen, die wir befragt haben. Ich glaube, es sind fast 90%, die gesagt haben, das sind entscheidende Hürden, warum Mediation nicht öfter in Anspruch genommen wird. Das sehen wir auch. Wir sehen auch, weil Sie gerade vorhin gesagt haben, dieses eigene Umfeld, das muss ich noch mal ein bisschen aufgreifen.
Ja, gerne.
Diese geringe Institutionalisierung des Berufsfeldes und die geringe Verbreitung und die Bekanntheit und Nutzung von Mediation tragen auch wesentlich dazu bei, zu dieser geringen Inanspruchnahme. Ich habe schon gesagt, diese kritische Masse. Wir sehen auch, dass die persönliche Weiterempfehlung, seien es vor allem Leute aus dem privaten sozialen Umfeld, aber auch von Vertrauensärztin oder ähnliches, oder von der Therapeutin. Ganz wesentliche Zugänge, diese persönlichen Empfehlungen, vor allem auch von Personen, die Erfahrung damit haben. Wenn es aber so wenige gibt, dann greift das natürlich nicht richtig. Und zugleich spielt Mundpropaganda die größte Rolle. Also Mundpropaganda spielt die größte Rolle beim Zugang zu Mediation. Faktisch sollte es nicht, sondern auch Personen unabhängigere. Und dadurch reproduziere ich auch diese ungleichen Zugangsstrukturen und Zugangshürden nach sozioökonomischen Merkmalen und Ähnliches.
Die hoffnungsspendende Nachrichten bei dem Thema dann ist für mich zum einen, dass viele Produkte zunächst in einer, sage ich mal, sozioökonomischen höheren Stellung begonnen haben und sie dann auch durchgetröpfelt sind in andere Regionen. Da muss aber eben eine Menge damit passieren. Das sehe ich auch noch nicht so, dass das passiert, dass das anziehend ist. Und als Vergleich, das hat mir mal ein Kollege aus der Versicherungsbranche genannt, als Vergleich kann man immer gut die Lebensversicherung heranziehen, was auch kein sexy Produkt ist und auch vorher und am Anfang Jahre gebraucht hat, bis man klar machen konnte, dass das sinnvoll ist.
Oder der Ehevertrag.
Ja, beim Ehevertrag würde ich ja sagen, hat man am Anfang eine hohes Engagement dabei zu sein, weil da doch irgendwie Lust und Laune aufkommen können, während bei einer Lebensversicherung.
Von einer Vereinbarung, einer Ehevereinbarung, ja. Einer vertraglichen Vereinbarung.
Ja, genau. Nur muss man da halt, wenn man das, also nicht macht, man zahlt halt nicht immer Geld, ne? So wie bei einer Lebensversicherung, wo man monatlich Geld zahlen soll für ein Produkt, das man nicht sehen und nicht anfassen kann und das nur in einem Fall eintritt, von dem man tagtäglich betet, dass er nicht eintritt, macht das einfach ökonomisch scheinbar für den Einzelnen wenig Sinn, sondern für einen größeren Kreis, für einen auch manchmal nicht sofort begreifbaren Kreis. In dem Sinne, glaube ich, braucht Mediation einfach oder darf es sich mehr Zeit geben, auch sich zu entfalten. Und es darf auch scheitern. Denn das, was Sie sagen, dass es rückläufig ist, das finde ich einfach einen wichtigen Punkt, dass nicht nur die Euphorie abebbt, sondern dass es sich auch auf einem Level jetzt einzupegeln droht, das stagnierend wirkt.
Was ich hinzufügen muss, Mediation hat es insofern aus den genannten Gründen eben so viel schwerer im Vergleich zur Psychotherapie etwa, weil zur Psychotherapie kann ich alleine gehen, zur Mediation nicht. Und das
wie
ist
Coaching
ein ganz,
auch,
ganz
alleine. Ja. Unterschied. Ich kann es heimlich machen und keiner wird es erfahren. Hier erfährt es der Typ auf jeden Fall, mit dem ich auf Kriegsfuß bin. Ne?
Und die muss auch einverstanden sein und mitgehen.
Ja. Ja.
Ja, das macht's viel, viel schwieriger.
Ja, das finde ich einen wichtigen Hinweis, dass man das halt alleine machen kann.
Das sehen wir auch. Also wir sehen auch, dass Menschen relativ oft in Konflikten sich individuell beraten lassen. Also eben Therapie, Beratung, Coaching. Coaching ist im beruflichen Kontext ja eine Hauptstrategie, um in Konflikten umzugehen. Das wird relativ breit in Anspruch genommen, während eben die Mediation nicht. Und das hat die haben alle einen entscheidenden Vorteil. Dann sind alle auch alleine möglich. Darum empfehlen wir auch als eine Strategie, und das ist auch die Forderung mancher Mediatorinnen und Mediatoren, dass im österreichischen Zivilrechtsmediationsgesetz ist etwa das Konfliktcoaching nicht umfasst. Und das wäre eine sehr wichtige Zugangsstufe auch, das anzubieten, um damit auch vielleicht den Weg in die Mediation unter anderem vorzubereiten, dann muss ich es halt an wem anderen weiterempfehlen danach. Mhm. Eine zweite Strategie dafür ist...
Das heißt, wie so eine Schwangerschaftsberatung, so zielorientiert, aber ergebnisoffen.
Da muss ich noch drüber nachdenken.
Also, aber ich das richtig verstanden habe, dass das Konfliktcoaching in die Mediation eine Stufe sein soll, also sozusagen hinführen soll, ohne dass das schon verpflichtend ist.
Das wäre das Zweite, das wäre ein Beratungsgespräch zum Verfahren, das einzeln angeboten wird, wo aber dann beide Parteien oder mehrere schlussendlich bei diesem Beratungsgespräch gewesen sein müssen, natürlich, damit sie auch wieder Wissensgleichstand haben und wo es nicht um die Bearbeitung der Inhalte geht, der Streitinhalte, sondern tatsächlich darum, so ein Verfahren, damit die Vertrautheit und damit auch die Vertrautheit ein Stück weit durch Information zu ermöglichen und damit auch der Vertrauensvorschuss, der da in dieses Verfahren ja, der noch nicht da ist, für den die Grundlage zu schaffen. Mhm. Das wäre das zweite Element. Dieses Konfliktcoaching ist ein eigenständiges Angebot, das mal zu einer Mediation führen kann, aber auch für sich ein Angebot ist. Also eigentlich ein Coaching, das halt speziell eben auf die, also Konflikte.
Im akuten Fall auch und nicht einfach eine Art Training ist, 1:1, sondern konkret berät. Frau May, vielleicht letzte Frage, weil Sie sozusagen diese Interviews auch qualitativ geführt haben, also auch einen Eindruck von den Menschen. Ich habe letztens hier im Podcast mit einem Kollegen gesprochen, der sich mit dem Thema soziale Signale beschäftigt hat und wir uns Mediation angeguckt haben unter dem Aspekt, das könnte auch ein Distinktionsmerkmal sein, wie man sozusagen mit dem Unbild des Lebens zurechtkommt. Die einen, die halt permanent von ihrem Chef in alle Welt reden, aber nichts Gutes und sich darüber aufregen. Die anderen ertränken es im Alkohol, die Stillen ertragen es und werden mürre. Und die anderen sagen, ich kann mir Mediation leisten. Haben Sie den Eindruck, dass das Medianten, die also Konflikte auf diese Art und Weise bearbeitet haben, so als Distinktion vor sich hertragen?
Überhaupt nicht.
Überhaupt
also
nicht.
In der Praxis findet das nicht statt, würde ich mich jetzt, oder so selten, dass es keine Rolle spielt. Vielleicht wird's das mal, aber ich bezweifle das eher.
Das heißt, Menschen machen zwar Mediation, aber sie sagen das nicht sozusagen gerne. wir haben es ja auch nur durch Zufall herausgefunden, dass Sie und ich schon mal Mediation mitgemacht haben.
Und wir beschäftigen uns ja auch in unserer beruflichen Auseinandersetzung damit. Insofern sind wir auch nicht repräsentativ, würde ich mal sagen. So, ich wollte jetzt noch auf einen wichtigen Punkt in diesem Zusammenhang hin. Genau, wir hatten ja, das habe ich noch nicht erzählt, wir hatten ja unglaubliche Probleme, diese 25 Fälle zu realisieren. Wir haben fast 300 Mediatorinnen und Mediatoren angefragt.
Worum ging es da, als dass die 25 Fälle nachvollziehen können?
Genau, also wir wollten retrospektiv abgeschlossene Mediationen, egal ob erfolgreich oder nicht, am besten beides, eben rekonstruieren in ihrer ganzen Komplexität durch ausführliche qualitative Interviews mit möglichst vielen Beteiligten am Prozess. Und haben dafür, ich glaube sogar in Summe mit der Durchführung, fast ein Jahr ungefähr veranschlagt von der Zeit, ungefähr ein Jahr. Und wir haben schlussendlich mindestens 1,5 Jahre gebraucht. Und für den Feldzugang, also ich habe ja wirklich schon in sehr, sehr schwierigen Feldern geforscht, also auch völlig anderen sehr schwierigen Feldzugängen. Und es war für mich erstaunlich, das war der mit Abstand schwierigste Feldzugang. Die Menschen sind nie, also einer der Hauptgründe dafür ist, die Menschen sind nicht mehr bereit, auch wenn es positiv abgeschlossen worden ist, über diese schwierigen Erfahrungen zu sprechen.
Ach krass, also die Medianten auch nicht.
Also das ist wirklich unglaublich erstaunlich. Also wie gesagt, fast 300 Mediatorinnen und Mediatoren haben wir angefragt. Davon haben zumindest ein Drittel bis die Hälfte haben es intensiv versucht, für uns Mediationsfälle zugänglich zu machen. Wir haben über Medien aufgerufen, wir haben in Nachbarschaftsplattformen oder Ähnlichem inseriert. Und über Medien sind dann tatsächlich auch zwei, drei Fälle gekommen. Das waren dann eher kritischere Fälle, das war für uns auch sehr wertvoll. Und wir haben dann auch noch, also wir haben schon davor bei der quantitativen Bevölkerungsbefragung alle, die Mediationserfahrung haben, gefragt, ob sie sich vorstellen können, dann auch für qualitative Interviews zur Verfügung zu stehen. Da haben wir zwar 4 Ja's bekommen, aber keinen dieser Fälle danach noch tatsächlich für ein Gespräch gekriegt. Also das ist wirklich sehr, sehr einmalig, muss ich sagen. Ja. Bestätigt sich derzeit auch übrigens in die Kolleginnen, mit den Kolleginnen gerade kürzlich gesprochen, in unserer Restorative Justice Studie in der aktuellen. Auch dort gibt es extreme Schwierigkeiten, generell die betroffenen Personen, in welcher Rolle auch immer, in welcher Betroffenheit auch immer, dazu zu bewegen, mal darüber zu reden.
Was vermuten Sie, was der Hintergrund ist?
Naja, es sind sehr schmerzhafte, schwierige Prozesse, auch in der Mediation meistens. Die ganze Phase, also diesen Konflikt nochmal im Gespräch auch durcherleben zu müssen, ist was Anstrengendes. Und auch Personen, die vielleicht zuerst mal zusagen, die denken dann drüber nach und überlegen sie es dann nochmal. Okay, ich bin jetzt eh froh, dass es soweit gut ist. Selten ist ja auch eine Sache ganz, ganz heil wieder nachher. Ne? Bleiben ja manche Blessuren auch da. Und ja, also ich kann das schon auch nachvollziehen, dass es so gravierend ist, hat mich auch sehr überrascht. Mhm. Das war fast noch das Überraschendste übrigens, wenn ich es genau denke.
Ja, gut. Manchmal braucht die Antwort länger und so ein ganzes Gespräch. Aber ja, das stimmt. Von der Warte her ist es schon überraschend. Hätte ich nicht gedacht. Ist so ein bisschen wie der Spiegel zum Einstieg. Wenn sozusagen das nicht von Anfang an klar ist, dass so ein Gespräch am Ende folgt, will man das nicht tun. Aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es sozusagen so schwierig ist, dass es ganz besonders heraussticht.
Also ich wusste dann auch, warum es so wenige qualitative Fallstudien zur Mediation gibt.
Ja, das ist tatsächlich, aber da finde ich ja tatsächlich, Ihre Studie ist da wirklich ein weiterer Baustein, das ein bisschen zu erhellen, auch aus einer Perspektive, wo man das ein bisschen nüchtern sieht und nüchtern betrachten kann und nicht immer entweder so eine Euphorie-Geschichte ist, dass da irgendwie man zur spirituellen Erleuchtung kommt oder eben, dass das was Abstoßendes ist, sondern dass man es nüchtern betrachten kann, auch in den Zahlen schlichtweg. Das braucht Mediation auch, da Einblicke in diese Art zu geben, damit wir Mediatoren wissen, wie das läuft. Wir Mediatoren wissen ja auch nicht, wie Mediation läuft in der Breite. Wir haben unsere eigene Praxis, bestenfalls. Und wir haben die von Kollegen, okay. Vielleicht noch ein Supervisor, Supervisorin, die da ein bisschen Einblick gibt. Aber wie andere Mediatoren groß arbeiten, das erleben wir kaum.
Ja, das ist noch vielleicht für deinen Abschluss noch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja auch noch so Kriterien wie, welche Kompetenzen braucht es, was sind wichtige Aspekte also Qualitätskriteriumsaspekte und so weiter gefragt. Es sind noch nicht veröffentlicht, diese Ergebnisse. Und also wir haben das auch aus explorativen Vorerhebungen gewonnen und aus diversen anderen verfügbaren Material. Das ist Befragungsinstrument und haben dann im Nachhinein gemerkt, hoppala, wir haben eigentlich vergessen, Supervision und Intervision hier anzuführen, also ein Qualitätssicherungs- oder abzufragen, Qualitätssicherungskriterien. Und das hatte einen Grund. Es wurde so gut wie nicht thematisiert vorher in den Vorgesprächen. Es wurde dann, wir haben natürlich dann auch die Möglichkeit noch zur Ergänzung gegeben, also damit auch solche Dinge dann noch sichtbar werden können, auch in der quantitativen Befragung. Und da wurde es mehrfach genannt. Und das ist ein Aspekt, der zumindest in der österreichischen Mediationspraxis und auch im rechtlichen Rahmen deutlich zu kurz kommt. Also das ist jetzt hier ein fakultativ möglich, sich anrechnen zu lassen bei den Fortbildungen. Aber also da ganz stark drauf zu setzen, halte ich wirklich auch für sehr, sehr wichtig für die Qualitätssicherung.
Das scheint mir ein Unterschied zur deutschen Rechtslage zu sein. Wir haben diese Supervision tatsächlich verpflichtend drinne und auch ein wesentlicher Baustein der Ausbildung. Aber da kenne ich auch gerade die österreichische Rechtslage nicht. Scheint mir aber dann anders zu sein. Frau Meierhofer, ich könnte mich noch stundenlang mit Ihnen über diese Mediationsstudie unterhalten, über die Themen, die da einhergehen. Aber wir haben ja auch eine Absprache getroffen,
die war schon leicht überzogen. Und es hört auch niemand ewig zu. Wobei es gibt einen Zeit-Podcast, der, glaube ich, so lang geht, bis die zusammenbrechen, die da reden. Und das manchmal dauert das auch 9 Stunden oder 10.
Alles gesagt, genau, ja.
Alles gesagt, genau so einfach. Genau. Ich höre nicht, ich gebe es zu, mir dauert das zu lang. Ja.
Ich kenne Menschen. Ich als Hörer, ich oute mich als Hörer. Großartiger Podcast. Aber kein Vorbild für diesen hier. Wir haben so jetzt mit einer guten Stunde alles gesagt, was für den Moment auch zu dieser Studie und der Fragestellung, was es mit dem Mediationsparadox auf sich hat, zu tun hat. Ich habe aber auch gehört, es gibt weitere Veröffentlichungen und Erkenntnisrichtungen, die in naher Zukunft dann gelesen werden können und vielleicht dann auch nochmal hier im Podcast besprochen werden. Vielen Dank erstmal.
Ja, ich danke ganz herzlich für die Einladung nochmals.
Ebenso. Hat Frau Meierhofer, gute Zeit für Sie und bis demnächst, sage ich.
Tschüss.
Professor Dr. Emma Meierhofer, Institutsleiterin am Institut für angewandte Rechts- und Kriminalsoziologie in Innsbruck, hat die letzten Jahre eine Forschungsstudie durchgeführt, die sich mit Mediation beschäftigt und hat aus dieser Studie mehrere Veröffentlichungen bereits herausgearbeitet und eine drehte sich um dieses Mediationsparadoxon. Diese Fragestellung, warum wird so ein Verfahren, das billig ist, billiger als Gerichtsverfahren, zügig geht, erfolgreich ist, also zufriedenstellend dann sein soll, nicht stärker abgerufen. Das hat viele Jahre Mediatoren umgetrieben und es gab Erklärungen noch und nöcher. Einige Erklärungen sind mittlerweile in das Reich der Legenden verbannt worden. Andere halten sich noch und an der Seite schleicht sich doch die Erkenntnis rein, dass das mit der Mediation doch nicht ganz so einfach ist, wie das am Anfang für die Anbieter von Mediation schien. Ein Verfahren, das doch einfach genutzt werden müsste, angesichts der Schwere und der Belastung, die Konflikte mit sich bringen. Wir haben aber deutlich mitbekommen, und Frau Meierhofer hat das in ihrer Studie mit validen Zahlen aus Österreich jetzt auch belegen können, dass Mediation hoch anspruchsvoll ist, sehr voraussetzungsreich und gar kein einfaches Produkt, nicht einfach genutzt oder in Anführungsstrichen konsumiert werden kann. Und es ist auch nicht so einfach zu sagen, naja, das ist halt ein Verfahren, das die Eigenverantwortlichkeit im Zentrum rückt und das wollen die Menschen halt nicht. Da würden sich's auch Mediatoren zu einfach machen. Es gibt noch viel zu tun, das ist deutlich geworden, für alle Beteiligten einer solchen Mediation. Hier im Fokus stehen natürlich Mediatorinnen und Mediatoren. Und ich arbeite gerne als Mediator. Ich kann mir keine schönere Arbeit vorstellen, als im Konflikt zu vermitteln. Und ich bin jedes Mal auch überrascht und erfreut, dass die Medianten auch so sehen und froh sind, dass ich da geholfen habe. Aber ich bin mir auch vollkommen im Klaren und merke das auch, dass das für die Beteiligten keine schöne Zeit ist. Das ist nicht angenehm und das soll es auch gar nicht sein. Jedenfalls in meinem Verständnis nicht. Es ist anspruchsvoll, es ist auch das, was wir Arbeit nennen. Es ist Arbeit, die getan werden muss. Und ich bin froh, wenn es Menschen gibt, die das auch erkennen und sagen, ich muss diese Arbeit angehen und ich brauche dafür Unterstützung. Von dieser Warte her möchte ich Mediation sehen und verstehen und hier auch das Verständnis dafür fördern. Und mich interessiert, wie du als Mediatorin oder Mediator, die diese Episode hier gehört hat, wie du das siehst, was du da Mediation nennst und durchführst. Oder welche Vorstellungen du hast, weshalb du das nicht durchführst, obwohl du es gerne möchtest. Schreib mir oder sende mir eine Sprachnachricht, wie du das verstehst und welches Bild du dir von Mediation machst und auch welches Bild du gerne von Mediation deinen potenziellen Mediantinnen übermitteln willst. Gerade nach dieser Episode möchte ich diesen Aufruf nochmal verdeutlichen. Vielen Dank, dass du bis hierher mit dabei warst. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, Mediator und Leiter des Instituts INCOFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement hier in Leipzig und Partner für professionelle Mediationen, Mediations-Aus- und Weiterbildungen und auch für Coaching. Komm gut durch die Zeit.